Professor Joas, wie ist die Perspektive bei diesem Vorhof der Völker? Stehen wir alle vor der Schranke und blicken in dieselbe Richtung? Glaubende, Nichtglaubende, Andersglaubende, auf irgendeine Weise Glaubende? Oder sind das immer noch zwei verschiedene Seiten? Der Glaubende, der aus seinem eigenen herausspricht, und der Nichtglaubende, der eine ganz andere Sprache führt. Kommen die vernünftig zusammen?
Ich glaube, dass die Situation komplizierter ist. Und habe auch in meinen Ausführungen heute ja versucht zu unterscheiden zwischen einem Gespräch etwa über den Glauben einerseits und einem Gespräch zum Beispiel über die Menschenrechte oder bestimmte fundamentale moralische, rechtliche und politische Fragen in unserer Zeit. Ich glaube, man kann nicht leugnen, dass die Gläubigen in den zentralen politischen Fragen nicht einer Meinung sind, erst recht, wenn man das im Weltmaßstab nimmt, dass es universalistische und partikularistische Gläubige in allen Religionen gibt und dass es universalistische und partikularistische säkulare Geister gibt, sodass je nachdem, worum es geht, sich andere Bündnisse anbieten. Ich werde in den entscheidenden moralischen, rechtlichen, politischen Fragen das Bündnis mit einem universalistischen Nichtgläubigen dem mit einem partikularistischen Gläubigen vorziehen. Aber ich fühle mich natürlich innerhalb des Gesprächs über den Glauben näher an meinen Glaubensbrüdern und Schwestern als an Menschen, die zumindest von sich sagen, dass sie gar keinen Zugang und gar kein Verständnis für diesen Glauben haben.
Aber sind denn nicht Glaubende aus ihrer starken, unhintergehbaren Motivation heraus zumindest tendenziell die besseren Menschen im normalen Leben, im Alltag, im Umsetzen von Normen? Frage an den Soziologen.
Wäre ja schön, wenn es so wäre. Ich würde tatsächlich auf den beiden Ebenen antworten wollen, auf der Ebene, auf der der Soziologe spricht, aber auch auf der Ebene, auf der der Gläubige spricht. Der Gläubige würde sagen, das klingt für mich verdammt nach dem Pharisäer, der im Tempel steht und sagt, Gott, wie gut, dass ich nicht so bin wie der da. Ja, ich tu doch alles, was du von mir erwartest. Und der schneidet ja nun im Evangelium nicht gerade positiv ab. Der Soziologe sagt, das ist eine empirische Frage und sehr detailliert und differenziert zu beantworten, in welchen Hinsichten welche Gläubigen welches Verhalten zeigen. Sicher kann man pauschal zum Beispiel sagen, dass so ziemlich alle Religionen zu einem Verhalten im Alltag raten, das über den bloßen Eigennutz hinausgeht und das bestimmte hochgradig riskante Verhaltensweisen ausschließt oder Alternativen dazu anbietet. Aber ob zum Beispiel das Hinausgehen über den Eigennutz des Einzelnen wirklich ein universalistisches Hinausgehen ist, soll heißen, wirklich alle Menschen im Vordergrund stehen und nicht nur die Angehörigen zum Beispiel der eigenen Familie oder des eigenen Volkes oder der eigenen Religionsgemeinschaft, sondern wirklich alle Menschen, das ist schon empirisch wieder eine sehr offene Frage. Und insofern können die Gläubigen nicht empirisch begründet von sich denken, sie seien die besseren Menschen. Und selbst wenn sie es wären, würde ich sagen, dürften sie es aus theologischen Gründen nicht.
Sondern müssten demütig das Gespräch mit den Nichtglaubenden pflegen.
Ja, unter anderem. Also demütig heißt zunächst einmal an dieser Stelle, dass ich nicht ein positives moralisches Verhalten meinerseits mir einfach als mein Verdienst zurechne, sondern dass ich noch in meinen guten Taten den Gabecharakter dessen sehe. Ja, dass ich unter Bedingungen lebe oder unter Bedingungen aufgewachsen bin, in denen es mir möglich wurde, bestimmte Dinge zu erkennen und moralische Vorstellungen zu entwickeln, in denen ich es mir vielleicht auch leisten kann, sozusagen etwas abzugeben, was schwerer wäre unter anderen Umständen. Das ist alles so ein Riesenfeld, dass ich keine falschen, verknappten Sachen eigentlich sagen will. Aber die Demut in dem Fall richtet sich zunächst einmal eben auf, ausschließlich auf das eigene, individuell eigene und kollektiv eigene. die Neugierde auf die anderen, weil ich schon finde, dass die Gläubigen nicht denken sollten, es gebe einen geheimen Spezialbezirk, zu dem sie selber Zugang haben und anderen nicht. Sie müssen, wenn dann über diesen Bezirk, in dem sie Erfahrungen gemacht haben, einladend mit anderen sprechen. Und sie müssen unterstellen, dass die anderen Menschen ebenfalls intensive Erfahrungen, welcher Art auch immer, gemacht haben. Mich stört, dass oft so polemisch von der Oberflächlichkeit der anderen die Rede ist, ohne genaue Kenntnis möglicherweise der Menschen, denen man da Oberflächlichkeit attestiert.